bevor es mit unserem Podcast losgeht, ganz kurz in eigener Sache. Und zwar gibt es am 17.04. eine Premiere. Hangbar und Palfrader live vor Publikum. Zum allerersten Mal im Spiegelpalast im Wiener Prater zu Gast sind Herbert Prohaska, Christina Stürmer und Philipp Hanser. Tickets gibt's auf öticket.com.
Hallo, ich bin der Robert.
Hallo, ich bin der Tom.
Gemeinsam sind wir Hangweirer und Palfrader.
Na, alles dann.
Geh bitte, was sagst du jetzt noch alles
dann? Also darfst nur du immer das sagen?
Nein,
du willst vielleicht auch mal sagen.
Fangen wir einfach an.
Hallo, ihr Zuckergroschis, heute mit einem außergewöhnlichen Gast, meine Damen und Herren.
Alfons Heider ist da, urleibend. Servus.
Grüß euch.
Danke für deine Zeit, lieber Alfons.
Gerne.
Unser Freundeskreis überschneidet sich.
Nein, ui.
Nein, überhaupt nicht.
Habe ich mich benommen? Ich frage mich gleich, habe ich mich benommen?
Du hast dich exzellent benommen.
Okay.
Du bist ein ganz guter Freund vom Fifi Bissecker.
So ist es, genau.
Ja. Magier. Und ich bin mit dem Fifi glücklicherweise befreundet. Und der hat mir erzählt, ihr habt sogar miteinander gewohnt, ihr habt gelebt
so ist
miteinander.
Es. Wir haben ein echtes Haut-an-Haut-Verhältnis gehabt.
Ja,
ziemlich lang sogar. Das war eine Männerfreundschaft, eine echte Männerfreundschaft. Sein Frosch war auch dabei, der ist immer mit gewesen überall. Es war wirklich eine schöne Zeit, es waren mindestens 5 Jahre, glaube ich. Also zusammen gewohnt haben wir immer in Unterbrechungen und so, das in normalen Beziehungen auch ist. Aber wir haben uns wahnsinnig gut verstanden. Auf eine Enge, er hat dann nie Berührungsängste gehabt.
Nee, natürlich nicht. Aber wie ist das passiert? Ich meine, das ist ja außergewöhnlich, wenn man mit einem Kollegen, der ja ist.
Ja, schon, aber wir waren eigentlich sofort, der war natürlich extrem attraktiv und fesch. Ich war damals extrem goschert. No. Und das hat ihm gefallen, das Fäsche hat mir gefallen. Und ich weiß nicht, irgendwann ist der Satz gefallen, ja, Fonsi, also wenn du jetzt ein Madl warst, du warst meins. Habe ich gesagt, Fifi, wenn ich ein Madl war, hätten wir uns einmal kennenlernen, nee, und dann war es aus. Ja, der bissige Effekt, nicht einmal schnacks und zweimal aus. Und dann waren wir wirklich jahrelang wirklich ganz, ganz eng befreundet. War wirklich schön.
Habt ihr miteinander gearbeitet auch? Irgendwann einmal, seid ihr irgendwann mal auf die Idee gekommen?
Haben wir nicht, ich weiß nicht, dass wir einmal was Furchtbares aufgeführt haben in einem Kaffeehaus. Ich weiß nicht, ob das in Berchtoldsdorf war. Er hat eine Sonnenbrille aufgesetzt und er war blind und ich habe ihn durchs Kaffeehaus geführt und er hat alles angekaut und es war ein Wahnsinn. Und ihn haben sie nicht so schnell erkannt, mich haben sie relativ rasch erkannt.
Ja.
Da habe ich gesagt, nein, mein Freund, bitte sind sie nicht so best, die Operation ist ganz frisch. Es war furchtbar, solche Sachen haben wir gemacht. Es war wirklich arg.
Also aber mit laufender Kamera oder einfach so
nein, da hat es das ja alles noch nicht gegeben.
Hallo.
Da hat es ja nicht einmal ein Handy
gegeben.
Das Handy war noch 4 Kilo, glaube ich, oder 3 Kilo damals.
Ja. Das heißt, das habt ihr nur für euch gemacht?
Das haben wir für uns gemacht und für die
Anwesenden natürlich auch.
Ja, wir haben furchtbare Sachen aufgeführt, wirklich. Ja. Aber wir haben nie jemanden weh da, also es hat immer viel Spaß gemacht.
Ja, du bist, um ein ernsteres Thema anzuschneiden, du bist unfreiwillig geoutet worden. Ich weiß nicht, ich kann mich erinnern, dass du einen Brief vorgelesen hast,
genau,
in dem du furchtbar beschimpft
40. Geburtstag, genau.
Wo du dann gesagt hast, wenigstens erspare ich mir dadurch mein Outing. Ich glaube,
genau,
das waren die letzten Worte, die du damals verwendet hast. Und mich hat das wahnsinnig berührt. Ich sag's dir, wie es ist, weil ich mir gedacht habe, der arme Mensch kommt da in eine Situation, in der er nicht sein will und es geht niemandem was an, was wen er liebt und wie er ihn liebt und das wird zum Thema gemacht. Hast du das Gefühl, dass sich das jetzt mittlerweile gebessert hat?
Nicht wirklich.
Wirklich nicht?
Ich glaube, dass die Verlogenheit in zu vielen Dingen in unserem Land mit der Erweiterung für manche Menschen einer gewissen Freiheit läuft parallel nebeneinander. Ich kenne so viele Menschen, die sich noch immer fürchten, das zu sagen. Egal, ob jetzt lesbisch oder transgender oder
schwul. Heutzutage?
Heutzutage, naja, bitte geh nach Ungarn.
Naja gut,
bist heute schon
weit
wieder kaut,
nicht, bis
bist
man,
kaut,
bis man in die Backen kriegt dafür, dass
Polen,
man
ja... möchte ich auch nicht handeln. Also, das ist
aber hier bei uns in Österreich?
Ich habe das Wort Verlogenheit schon in den Mund genommen.
Ja.
Ich meine, es ist so, das ist auch mit einer der Gründe, warum ich heuer einen Käfig voll der Nahen spiele.
Ja.
Weil diese Komödie, das ist kein politisches, gesellschaftspolitisches Stück, das ist eine sensationelle Komödie mit 400 Pointen, die aber die Menschen so vorführt, dass sie am Schluss sich dann überrascht finden und sie denken, das ist eigentlich gar nicht so arg.
Okay.
Weiß gar nicht, was ich da jetzt erwartet habe. Wir merken jetzt schon wieder eine Angst vor diesem Thema und eine Zurückhaltung beim Zuschauer.
Also um ehrlich zu sein, mich überrascht das wahnsinnig. Weil
schon.
Ich hätte gedacht, ich bin doch bedeutend älter als der Thomas zum Beispiel.
Ich bin bedeutend älter als du?
Nein.
Natürlich, ich bin 10 Jahre alt, da hole ich mir einen Kaffee. Ich bin jetzt 68.
68?
Hm. Sieht man nicht.
Wow.
Ja. Und ich kann nicht mehr sagen, das hat viel Geld gekostet.
Ohne die jetzt gelogen. Ja. Nein, das wäre durchgegangen. Nein,
ohne dir jetzt Honig ums Maul schmieren zu wollen, aber du siehst sensationell aus.
Ja, es gibt einen Grund, Jungs.
68, das hätte ich nicht.
Ich habe keine Weibergeschichten. Und deshalb.
Das heißt Jung. Madonna.
Wenn man sich das alles erspart,
dass das alles schon hinter uns liegt, aber nein, offenbar nicht.
Mir hat der Flaschig einmal bei irgendeinem, ich habe den nie gekannt vorher, den habe ich einmal bei Dreharbeiten kennengelernt, bei der Starnacht. Und dann sagt der Kölner, der Herr Flaschig würde sie bitten, ob sie mit ihm was trinken wollen. Und dann habe ich mich hingesetzt. Und der war nicht wirklich, er war nicht kein freundlicher Typ immer, und dann hat er gesagt, ich muss Ihnen einmal was sagen, wissen Sie, wie Sie sich geoutet haben, habe ich mir gedacht, was macht der das? Ja. Der ist so beliebt, der ist der Schwiegersohn der Nation, der kann sich, der kann all, warum macht er das? Mhm. Und dann sagt er, darf ich Ihnen jetzt was sagen? Heute, also die letzten paar Monate, wie ich sie so wieder gesehen habe, habe ich gedacht, ma, warum bin ich nicht also, was ich mir Geld erspart hätte?
Das hat er so gesagt.
Und hat mir eine große Flasche Champagner, 57er Dom Perignon, geschenkt.
Wow. So ich dann noch vielleicht für die deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer. Karl Vlaschek war ein sehr, sehr erfolgreicher Kaufmann, hat ein riesengroßes Handelsimperium besessen, das er dann an die Rewe verkauft hat.
Und er war ein sensationeller Klavierspieler.
Pianist,
der hat sich hingesetzt, ja. Der hat sich hingesetzt.
Und mein Cousin hat mir glaubhaft versichert, auch ein großartiger Koch.
Ah, das aber nicht.
Er hat privat sehr, sehr gut gekocht.
Also von da an hatten wir immer so eine Wink-Freundschaft, wo immer wir uns sehen, weil geht's gut. Und dann hat er mir immer das Weih nicht vergessen, gesagt, haben Sie einen Neichen. Großartig. Also der Mann, der Jahrzehnte nicht gewusst hat, was das ist, oder haben wir alles gewusst.
Ja, aber weißt du, dann denke ich mir, der Vlaschek ist halt dann noch älter gewesen als
natürlich.
Du. Und wenn diese Generation das schon akzeptieren kann, und bei meiner sowieso, dass das jetzt überhaupt kein Thema mehr ist.
Naja, wir kämpfen natürlich auch mit dem neuen rechten Populismus.
Ja gut, aber...
Und das sind 30%, hallo. Das ist ein Drittel der Bevölkerung fast.
Ja.
Also nicht alle sind da, aber... ne?
Klar.
Wiewohl auch in diesen Reihen sicherlich auch Vertreter der Homosexualität sind.
Natürlich.
Aber also ich habe es eigentlich wirklich bereut, weil ich habe mir gedacht, ich werde es am Freitag sagen und am Montag ist vergessen. Und am Montag in der Früh ruft mich der Robert Hochner an, das ist für unsere deutschen Tim. Hörer jetzt
leider
genau.
Leider Gottes viel zu früh verstorben.
Genau, der Mr. Heute oder Mr.
Magazin,
des genau,
ORF.
Genau. Der hat gesagt, Sie haben einen Fehler gemacht, Sie haben sich nicht in dem Medium geoutet, das Sie groß gemacht hat und wo die Leute Sie gewöhnt sind. Wollen Sie zumindest die Zeit im Bild? Und das war wirklich damals das erste Mal, dass ein Nicht-Politiker, also ein Showmensch, in der Zeit im Bild gesessen ist.
Du warst dann in der ZIP zu Gast, weil wegen dem Outing?
Wegen dem Outing,
wow.
Hat mit mir einen 10-Minuten-Talk
gemacht. Das habe ich gar nicht mehr am Schirm.
Und hat mir das jetzt einmal wieder angeschaut und hat mir so geholfen. Der hat da so viel planiert. Und dann war es natürlich ein Thema, nicht? Dann war es ein Thema auf einmal.
Ja.
Es war im Theater, war auf einmal ein Fallout. Ich habe gerade im Akzent gespielt.
Ja.
Da war eine momentane Schockstarre von 2-3 Tagen im Kartenverkauf aufgehört. Und dann ist es aber, wie die Reaktionen kamen, auch die negativen Reaktionen kamen, ist auf einmal eine Welle der Sympathie gekommen.
Ja.
Meine Mutter war so ein Schatz, die hat mir damals, gab sie noch Briefe, das wird sie nicht mehr wissen, da bist du zu jung, nicht?
Briefe?
Ein Papier, da biegt man, genau.
Für die jungen Zuhörer.
Aus den Filmen kennst du das, ja.
Briefen müsst ihr euch vorstellen, wie so ein ganz dünner Amazon-Karton.
Ja, ja.
Okay.
Das ist geil, ja, das ist ganz geil.
So weiß, und da kann man nicht mit dem Daumen schreiben, sondern da nimmt man einen Stift. Lasst euch das vom Opa zeigen.
Ja. Aber das Problem ist, das können die heute gar nicht benutzen, weil ja Fantasie heute ein Fremdwort ist, auch für die Armen.
Das stimmt nicht. Nein,
naja, schon
nein, da tust du der Jugend Unrecht. Die sind außerordentlich. Ja,
Insta,
wahnsinnig kreativ.
Facebook?
Wirklich? Ja, natürlich. Die, die leben das halt anders. Die machen das da anders.
Schon. Also die hat dann gesammelt, die schönsten 200 Briefe.
Ja.
Und da sind wirklich Schätze dabei. Weil du gesagt hast, Alter, eine Dame, eine 80-jährige Dame, die mir auch geschrieben hat damals, dass ihr Enkel, der jetzt 19 ist, sich geoutet hat und die eigene Tochter ist so dumm und versteht das nicht. Okay. Also solche Sachen. Oder auch Leute, die mir geschrieben hat, ich wohne in Trins und ich bin jetzt mit ihrer Geschichte in der Zeitung zum Frühstück zu meinen Eltern gegangen, bin ich das hingelegt und gesagt, so ist es.
Ja.
Also da habe ich schon viel und heute reden mir oft noch Leute. Aber ich habe noch immer, nicht nur ich, sondern auch andere Vertreter unseres Showgeschäfts, die also anders leben, außer der Normalitätsgrenze, wie es so schön heißt, wer halt noch immer so einmal, zweimal in der Wohnung schaut, ich schwuchtel. Jetzt wird es warm.
Ernsthaft?
Ja. Aber so ist es.
Na gut, man muss nur in den Profisport genauso, schauen. Nein, das
ist schaut der Krippel, schaut der Neger, also schaut der weiß ich was.
Ja.
Das ist halt so. Aber es ist, du hast recht, es ist besser geworden, aber es ist nicht gut geworden und ich finde leider, es bewegt sich zurück.
Darf ich dir widersprechen?
Ja, bitte.
Es ist halt so, ist nicht akzeptabel.
Na. Ich habe mir so weh getan in meinem Leben und zwar 20 Jahre. Dafür gekämpft und bin derartig geprügelt worden oft. Auch manchmal, zweimal körperlich.
Wortwörtlich,
dass ich nach einer Zeit, auch aufgehört habe, weil ich mir gedacht habe, nein, ich habe schon so oft. Das war das Lustige, und können wir dann aufhören, weil es gibt schönere Sachen, wenn wir schwul sein. Schlusssatz. Was lustig war, ist, ich bin ja die letzten Jahre vor dem Outing speziell aus der schwulen Community wahnsinnig angefeindet worden, weil die mir alle gesagt haben, naja, das gibt dir das da so verhelfen, das war so wichtig und sagt das und so. Und kaum habe ich es gesagt, hat sich das sofort umgedreht und gesagt, na, der möchte nur Karten verkaufen, der möchte nur auffallen. Also,
sogar das ist mir einem neidig in
die schwule Szene ist schon eine. Aber schau, wenn du, eingesperrt warst, wie auch ich mit 18, 90, nur in Kellerlöchern, schwule Clubs hat es nicht gegeben im ersten Stock oder irgendwie schön. Das waren alles wirklich versiefte Kellerlöcher, egal wie die alle heißen. Ja, sind heute Nobeldiscos mittlerweile, aber nicht mehr schwul. Dann ist das auch, dann bist du so ein Untergrundkind und dann ist dieser Umgang mit der Öffentlichkeit, ich habe ihm gesagt, bitte macht's nicht zu viel, zu schnell. Macht's nicht zu viel. Ich war mit der Fekta sehr gut. Und die Fekta, das war Innenministerin in Österreich, war eine Hardlinerin angeblich. Und die war maßgeblich beteiligt mit dem Pröll, mit dem Bruder Pröll.
Vielleicht für die Jüngeren zu erklären, konservative
Politikerin.
Maria Fekta, ÖVP, glaube ich.
Ja, ÖVP. Und die hat mit der oft gestritten in dieser Angelegenheit. Und ich werde nie vergessen, die hat irrsinnig für sie eingesetzt danach mit dem jungen Pröll für diese Sache. Und hat mir dann, werde ich nie vergessen, gesagt, Alfons, ich bitte dich, jetzt hat man wieder so ein Problem mit dem Scheiß, mit der Hochzeit. Warum müsst ihr in diesen, im Rat erzwingen, dass ihr da in dem Hochzeitskammerl heiraten wollt? Die sind so schier, geht's doch raus. Und die hat dann mit erfunden, dass dann solche Hochzeiten außerhalb auch Standesämter stattfinden konnten. Also ich habe in meinem Leben schon auch erlebt von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die ganz anders punziert waren, ganz andere Haltung in solchen Dingen.
Kurze Unterbrechung. Robert, sag einmal, kennst du eigentlich deinen Selin-Status?
Was? Ich bin froh, dass ich überhaupt ein Studio gefunden habe. Was heißt Selin-Status?
Ja, weil ich habe mich letztens mit dem Thema Selin beschäftigt und ehrlich gesagt war ich überrascht, wie viele Leute zu wenig davon aufnehmen, ohne dass sie es wissen.
Was ist Selin überhaupt?
Essentiell. Also es ist was unser Körper braucht, aber nicht selber herstellen kann. Selen ist zum Beispiel wichtig für ein normal funktionierendes Immunsystem, für die Schilddrüse, für Haare, für Nägel. Und es schützt unsere Zellen vor oxidativem Stress.
Ja, aber Geld kann zum Beispiel unser Körper auch nicht herstellen.
Ja, aber man sollte das nicht ignorieren, Robert, weil vor allem viele Menschen in Österreich viel zu wenig Selen über die Ernährung aufnehmen, unter anderem wegen selenarmer Böden, was immer das ist. Und ein Selentest kostet Geld und deswegen kennen viele ihren Status nicht einmal.
Okay, was ist da jetzt wichtig dran?
Okay, jetzt kommt der Teil, den ich selbst spannend gefunden habe. Selen ist nämlich nicht gleich Selen.
Natürlich ist Selen nicht gleich Selen. Was soll das heißen?
Nein, es gibt unterschiedliche Formen und Selenase XL bzw. XXL enthält Natriumselenid, also das sogenannte gute, unter Anführungszeichen Selen, das vom Körper korrekt genutzt wird und dort ankommt, wo es wirklich gebraucht wird.
Selenase wäre ein schöner Spitzname für mich.
Stimmt. Ja. Und deshalb die Frage an euch und eigentlich auch an uns selber. Kennt ihr euren eigenen Selenstatus?
Nein, natürlich nicht.
Ja, falls nicht, mit Selenase XL oder XXL kann man sich zumindest sicher sein, dass man das richtige Selen zuführt, weil es eben nicht wurscht ist, welches. Alles Infos findet ihr wie immer in den Shownotes und das war eine entgeltliche Einschaltung.
Hast du eigentlich immer schon gewusst, dass du den Job machen willst, den du machst? Weil ich weiß, weil du es erzählt hast, dass du in sehr jungen Jahren in Amerika gelebt hast.
Genau. An und für sich wollte ich nicht lochen Papst werden. Ich habe einmal gesehen, da war ich vielleicht 5 oder 6, da hat es den ersten kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher gegeben. Habe ich irgendwas gesehen aus dem Vatikan, eben den alten Herrn am goldenen Thron, den soll der Zart haben. Und das war so ein Erlebnis für mich, dass ich habe dann das ganze Wohnzimmer umgebaut, habe die Hälfte ruiniert, habe aus einer Lampe mir so eine Krone gemacht. Es war herrlich. Und dann, ich werde Papst.
Ölscheich wäre auch gut gewesen.
Ich werde Papst. Ja. Warum bin ich es nicht geworden? Dann sitze ich wieder mit meiner 6-jährigen Lieblingscousine Monika, entschuldige, erzählt es schon wieder, im Wasser und wir spielen, nicht Onkel Doktor, aber halt irgendwie, spielen irgendwie. Und mein Vater kommt rein und sagt dann zu mir, holt mich und sagt, du, das kannst du aber dann nicht mehr machen, wenn du Papst bist. Das darf man nicht. Nur das Interesse, Papst zu werden, war sofort vorbei. Aus. Vorbei. Aber der Zwang oder die Freude, sich zu verkleiden oder jemand anderes zu sein.
Ja.
Das habe ich, glaube ich, da habe ich Feuer gefangen und dann war ich in einem katholischen Kindergarten, der sehr, sehr extrem liberal war und die Theater gespielt haben. Und da habe ich mit
im
Kindergarten bereits, habe ich moderiert, ich habe ein herrliches Foto, einen Frack gekriegt und der Zylinder ist so geschwann, die Uhr nicht gehabt hat, weil der Zylinder auf der Nase liegt und habe meine erste Gala moderiert. Das heißt, ich bin hinausgewackelt und habe irgendeinen Satz ausgebracht. Die Schwester Persianer, weil ich mir nie Theresianer gemerkt habe, immer gesagt, also Persianer. Ich habe gesagt, der Bulli kann das und meine erste, ich könnte es erraten, was war meine erste Rolle? Ihr müsst es erraten.
Naja, mit Zylinder. Achso, Zylinder
hast du moderiert. War Moderator.
Okay.
Was war die erste Rolle? Nein, das war leider für meine Schauspielerkarriere.
Die Raupe Nimmersatt? Die Raupe Nimmersatt? Nein,
viel schlimmer.
Viel schlimmer?
Viel schlimmer.
Ein Baum.
Nein, der Prinz im Dornröschen.
Ah, ja.
Und den Prinzen habe ich nie wieder weggekriegt. Und die zweite Rolle dann war der König der Weihnachtsmänner. Das war überhaupt geil.
Wieso ist Prinz furchtbar?
Nein, weil das ist Hängerblieben. Was ich Prinzen gespielt habe, war Gott sei Dank den Hamlet da. Ja, und den weiß ich nicht, was auch. Ja. Gott sei Dank schon auch, zweimal sogar. Aber der Prinz war, ich war bunziert. Also der Prinz hat mich auch im Fernsehen der erste Auftritt. Also in so hautenge Weise. Hosen dürfen die im Ballett nicht mehr tragen, sonst fliegen sie raus. Also man hat alles gesehen. Es war herrlich. Und ich war auch wieder der Prinz in der Prinzessin auf der Erde. Es war großartig. Und dann habe ich den Prinzen den Prinzenstempel gehabt, ein Leben lang.
Ja.
Aber
okay, jetzt wissen wir, wann es begonnen hat. Wie bist du nach Amerika gekommen
Weil
und warum?
Weil ich das Glück gehabt habe, bei Dreharbeiten in Wien haben sie einen Film gedreht mit einem ungarischen Star, Laszlo Galfi, und haben einen Versuch gemacht, noch einmal einen Ludwig-Film zu machen. Und diesen Laszlo Galfi habe ich kennengelernt, da glaube ich war er 16 oder sowas, war unsterblich verliebt, habe aber noch nicht einmal gewusst, also sexuell war ich nicht verliebt, weil da war ich nicht so weit. Ja. Und den habe ich näher kennengelernt, da habe zuschauen dürfen bei den Dreharbeiten und da habe ich gedacht, das ist eigentlich was für mich. Und dann habe ich mit meinen Eltern geredet und dann war ich, also 10 Monate in Los Angeles und habe ein Glück gehabt, dass ich den Lee Strasberg selbst noch gehabt habe.
Wow! Was? Du bist von Lee Strasberg selber unterrichtet
worden? Ja, weil das war ja ein Wiener Jude, der fliehen musste und der hat immer die Liebe zu Wienern und Wienerinnen und Wien behalten. Und wann immer Wiener kamen und sich angemeldet haben, sind die nicht bevorzugt worden, aber haben eher eine Chance gehabt. Und ich werde nie vergessen, aber das war nicht er, die Nina Foch, das kennt ihr sicher, jeder kennt den Film Die 10 Gebote mit dem Charlton Heston, und das war seine Mutter in dem Film, seine Mutter. Und ich komme in die Klasse hinein, die mal angeschaut, This Guy's from Vienna. Wir bereiten gerade Romeo und Julia vor. Und was weißt du alle? Ja, so ich, super, bin hier der Romeo, mache ich. Ja, im Hallo, dass ich aus Wien keine Ahnung habe. Dann sagt sie zu mir, was weißt du über die Julia? Und wie ist dir die wichtig? So, das weiß ich jetzt nicht, ich spüre den Romeo. Na, was war ich? 3 Wochen war ich die Julia. Das war hart. Da habe ich dann auf einmal völlig, ja. Das war dann
Rollenspiel,
das Mädel. Naja, das war halt einmal so ein Schlag, weil sie mir zeigen wollte, nicht deine Rolle ist die wichtige, sondern das, was warst du über die andere Rolle?
Ach so.
Warum? Wie fühlt sich die? Warum macht die das?
Perspektivenwechsel.
Das war großartig. Also so hat es begonnen und dann bin ich hängen geblieben. Dann war ich relativ rasch an der Josefstadt, Kammerspiele, dann war ich relativ rasch am Volkstheater und habe da einmal in Wien aufleuchten dürfen mit einer wirklichen Schauspielerin mit Frage der Ehre, Film mit Tom Cruise und Jack Nicholson. Ich war der
Megafilm.
Deutsche Welturaufführung war das und war Bombenkrieg. Ich habe das dann, glaube ich, 800 Mal gespielt, auch in Deutschland. Ja. Und das war sehr schön. Wie gesagt, aber das Fernsehen. Ich habe eine Agentin gehabt, Ruth Killer, gut für einen Agenten, Killer.
Killer?
Die kann nicht wirklich Killer kann. Die hat gesagt, also Mensch, Heider, Sie können den Hamlet spielen 1000 Mal in Wien. Das kratzt keine Sau in Berlin. Mhm. Sie können ins Fernsehen, Sie können vor die Kamera. Und dann bin ich ins Fernsehen gegangen.
Ja, Kaiser mit Blues war das.
Ah ja.
Das
auch zum Großteil. Was war das Erste, was du im Fernsehen gemacht hast?
Das Erste, habe ich schon angedeutet, war der Klein Almdudler-Besitzer, Limonadenfabrikant, hat eine Sendung gehabt, seine Horoskop hieß das, mit der Frau Tessier. Mhm. Das war eine Show über
Astrologie.
Astrologie, genau. Okay. Und die haben immer eine Show-Einlage gehabt. Und nachdem ich eine kleine Tanzausbildung auch schon damals gehabt habe, hat er gesagt, wir machen Ballett vom sechs Leute gerade aus dem Staatsopernballett und haben, da haben wir Freude, schöner Götterfunken tanzen müssen. Ich durfte Melanie Holiday, die damals etwas fester war, eine amerikanische Soubrette, heben. Ich brauche nicht sagen, dass das eine der schönsten Lachnummern der Welt wurde. Aber da habe ich eben diese wunderbaren weißen Hosen auch gehabt. Hosen, also nichts.
Besagte.
Es war zu sehen, dass mein, darf man das überhaupt sagen, mein Schamhaarwuchs noch nicht wirklich gediehen ist. Also das hat mir alles, war so eng. Und ich habe mich geniert. Aber das hat dann sehr eigentlich lustig ausgeschaut. Ja. Das war wie eine Komödie. Es hat aber funktioniert. Die anderen haben sich irgendwie geplagt und ich habe das mit einer Lockerheit alles geschwindelt und es hat wunderbar funktioniert.
Und das war das erste Mal,
dass ich vor einer Fernsehkamera stand. Und dann ganz rasch, ich glaube einen Monat später, stand ich mit einem kleinen Kassettenrekorder bei der Wiener Messe. Da gibt es ein Foto, so eine Deichsfiguren. Lautet mit dem Kleiderbauersackel, sind sie unten mitgestanden und so. Und im Spar-Konsum, glaube ich, das Kassensackerl. Und ich stehe dann dort mit so langen Haaren und einem Kassettenrekorder und singe In the Ghetto von Elvis Presley. Und das war dann der erste Auftritt als Sänger. Und mein Vater hat damals noch gelebt. Und dann hat er mir kurz gesagt, du weißt, ich werde mich nicht einwischen. Ich will mich nicht einwischen, aber wenn du nicht bald aufpasst und was Anständiges lernst, wirst du nie was werden im Leben. Das war mein Vater, das war so herrlich. Und ich, also, er hat Gott sei Dank nicht recht behalten.
Was, aber es muss sich vorstellen. Ich habe an der zweiten Staffel echt fett gearbeitet. Ja. Und die erste Staffel war schon relativ erfolgreich. Okay. Also wirklich ein wirklich schöner Erfolg. Und ich arbeite gerade an den Drehbüchern für die zweite Staffel. Und meine Mutter ruft mich an. Und ich sage, du Mutter, ich kann jetzt nicht telefonieren. Ich muss in einer halben Stunde die Geschichten abgeben. Ja. Wir haben dann Buchsitzung. Ich rufe dich zurück, wenn ich Zeit habe. Ja. Du, aber ganz kurz nur. Sag einmal, zahlen dir eh was? Weil sie nicht glauben konnte, dass man für so einen Scheißer Geld kriegt.
Es sprengt ihr Gehirn. Ja. Also, das ist, ja.
Also meine Mutter war da immer anders. Das künstlerische Talent habe ich von meinem Papa, der war Maler. Also hobbymäßig und hat dann aber, was ich heute Bilder zurückgeschenkt bekomme von meinem Vater, von Menschen, die versuchen mich zu erreichen, sagen, ich habe dieses Bild, wollen Sie es haben, ich gehen wir es ins Heim oder was, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und das ist sehr schön. Und aber das, die Disziplin und das Durchhaltevermögen, das Management habe ich von meiner Mutter, eindeutig. Mhm. Und die hat mich ja überall hin begleitet, hat sich aber nicht ein einziges Mal in 86 Jahren eingemischt in Entscheidungen.
Nur unterstützt.
Sie hat ja, aber auch nicht ergeben, also nicht da, du bist der Beste, du bist der Schönste, du bist der Größte, sondern die hat dann schon gesagt, ich weiß nicht, ob das gescheit ist, aber sie hat keinen Druck ausgeübt.
Hast du sie konsultiert?
Sie hat das sehr geschickt gemacht. Also sie hat eigentlich, ich glaube, sie hat immer so lange gewartet, dass ich selber frage, dass sie nichts sagen muss. Also sie hat genau gewusst, wann ich fragen würde und dann hat sie aufgemacht.
Aber irgendwann kriegt man Gespür dafür wahrscheinlich.
Genau,
ne?
Aber sie hat eigentlich dann sehr oft wirklich den Nagel auch getroffen.
Ja.
Also irgendwelche Entscheidungen. Aber sie hat sich nie wirklich mit Gewalt eingesetzt, das darfst du nicht machen, das kannst du nicht machen.
Hat es irgendwas gegeben, engagementmäßig, entscheidungsmäßig, wo du sagst, hätte ich mal lieber nicht gemacht, was du erzählen magst?
Da ist so viel, da ist die wirklich? Sendung sagen, da müsst ihr enorm kommen. Nein. Ich glaube, alles, was man gemacht hat, ist ein Baustein für die nächste Ebene. Und ich habe mir immer gedacht, warum soll man, das ist schon ein bisschen Eigenheit im deutschsprachigen Raum, dass ein Schauspieler, der auf einmal ins Fernsehen geht, auf einmal ein Komödiant ist und die Schauspieler sind dann eher, also das ist ja, der ist ja nicht mehr wirklich uns, das ist schon was anderes.
Es wird geschaut und getuschelt.
Die vielen Schauspieler sind wieder ganz eigen und die Theaterschauspieler auch. Und weh, du wirst dann Moderator, na dann ist alles aus. Das ist die Todsünde.
Kurze Unterbrechung, sag mal, Robert, hast du das Gefühl, dass Stress bei uns immer öfter irgendwo sichtbar wird?
Ich habe einen Spiegel daheim.
ich auch und habe mich vor allem mit dem Thema stressbedingter Haarausfall beschäftigt und das ist offenbar viel, viel verbreiteter, als man glaubt.
Bei uns zwei sowieso.
Ja, das kommt unter anderem vom Stress. Ja. Und Stress wirkt hormonell, entzündlich, erzeugt oxidativen Stress und die Haare sind oft eines der ersten Systeme, die darauf reagieren.
Bei mir ist das etwas, was ich langsam aber doch nicht mehr so ignorieren sollte.
Nein, solltest wirklich nicht. Und genau da kommt Safralind Hair Complex ins Spiel. Das ist ein Supplement, das gemeinsam mit dem Haircare-Experten Khaled Hamid entwickelt wurde. Jemand, der durch unzählige Haarberatungen ganz genau weiß, wo die Probleme liegen.
Aha. Was kann ich da tun?
Also das Konzept ist klar, nämlich eine Drei-Wege-Formel. Erstens Stressbalance mit Safran, B-Vitaminen und Vitamin C, die das mentale Wohlbefinden und die Energie unterstützen. Zweitens Bausteine fürs Haar wie L-Cystein, Kollagen, Biotin und Zink, die zur Erhaltung normaler Haare beitragen. Und drittens Kopfhaut-Support mit Niacin, Vitamin A, Hyaluronsäure sowie Vitamin C und E, die die normale Hautfunktion unterstützen und vor oxidativem Stress schützen.
Okay, ich hätte eine Frage zum zweiten Punkt. Was ist ein normales Haar und was ist ein abnormales Haar?
Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Aber das wirkt irgendwie von innen heraus und gerade wenn man Stress hat, wirkt das. Und Safralind Hair Complex kriegst du in allen Apotheken österreichweit und auch direkt über die Website von Khaled Hamid.
Naja, bitte, dann schauen wir, dass uns die Haare nicht ausgehen.
Ja, alle Infos dazu wie immer in den Shownotes. Das war eine entgeltliche Einschaltung.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil du bist wahnsinnig breit aufgestellt. Ja, vom Kabarett über Moderationen, klassische Stücke, die du gespielt hast, blöde Laien, die du auch gemacht
natürlich,
hast.
Natürlich, Gott sei Dank.
Das heißt, wonach dir gerade der Sinn ist?
Was mir gerade Spaß macht und was mich interessiert. Genau. Das, und ich habe mich auch nie...
Das ist sehr privilegiert.
Ja, finde ich auch. Muss ich auch dankbar sein. Weil wenn ich zum Beispiel durch diesen Moderatorenjob alle kennenlernen durfte und auch lange Kontakt gehalten habe mit der Sophia Loren, mit dem Kofi Annan, also Leute, wo man... alle beim Opernball.
Ach so, Opernball moderiert, natürlich.
Und angesprochen und dann durch Zufall wieder getroffen.
Ja.
Und dann gestern habe ich die Sharon Stone, also vor ein paar Tagen habe ich die Sharon Stone moderiert.
Die gerade bei den Schaumrollen ist, glaube ich, beim Kuschelbauer.
Kuschelbauer. Schaumrolle statt Traumrolle. Genau. Und die habe ich vor 18 Jahren moderiert am Liveball.
Ja.
Die kommt auf mich zu und sagt, hello, you're looking good, how are you, it's good to see you again. Und dann habe ich gedacht, die hat doch keine Ahnung. Sag ich, you know me? Und dann sagt sie, of course, we had this wonderful speech and you told me a lot of jokes, I remember. Wir haben warten müssen eine halbe Stunde auf den Auftritt, live bald, Gary Kessler, ein bisschen verzögert. Und die ist eine halbe Stunde in mir gestanden, da wirklich zwischen den hupfenden Dolen. Und es war am Anfang ein bisschen fad und dann habe ich so Wiener Geschichten und Schnurren erzählt und dann sieht an, dass er sich erinnert.
Sehr lustig.
Ich war dann ziemlich lange, ich bin auch im Pool einer sehr hübschen amerikanischen Blondine, Baywatch-Blondine, im Pool herumgeschwommen. Alle meine Hetero-Freunde haben gesagt, du, na bitte, wieso du, warum nicht ich? Also es war sahnhaft.
Was für eine Verschwendung.
Ja, genau so ist es. Genau, aber das ist, ich habe viele gute Freundinnen, ne, die dann meistens mit mir irgendwo stehen und sagen, schau, der ist so fesch, der ist sicher schwul. Habe ich gesagt, und dann, das ist so schrecklich, die Männer sind alle schwul. Und ich sage dann meistens, ist hat sie ja wahnsinnig, ich kenne überhaupt keine guten Schwulen mehr. Also ich habe den Eindruck, Und da bin ich schon dankbar, was ich alles im Leben erleben durfte, wenn ich kennenlernen durfte, welche Missschläge ich miterleben konnte bei Menschen, welche Tragödien. Ja. Und ich habe auch feststellen dürfen, dass die erste Reihe immer die angenehmsten waren. Es ist nur die zweite Reihe und das Management sind immer gefasst.
Die es notwendig haben, das die sind dann deppert. Ne?
Aber die den Star spielen wollen.
Es ist immer das
ist immer so.
Ja? Ja. Da die Ballfrau das, ne?
Naja. Ja, du weißt, wovon ich rede. Ne?
Also natürlich, ja.
Hat sich bei
ich leide hier still vor mir.
Ja, mach nur. Hat sich bei dir, also ich gehe mal davon aus, dass sich bei dir durch das Fernsehengagement mit regelmäßigen Auftritten in ORF1 zur besten Sendezeit Kaisermühlen Blues was verändert hat. Wie kann man sich das vorstellen? Dein Leben davor und danach?
Der Hinterberger hat mich angerufen, das war der Autor, hat gesagt, Herr Heider, ich habe eine Frage, wollen Sie bei uns mitspielen? Weil meine Frau hat sie so gern. Ja. Das war auch so damals, das war der Prinzeneffekt noch.
Ja.
Habe ich gesagt, Herr Hinterberger, weil da weiß ich noch ganz genau, der Schwarzenberg wollte damals auch, dass ich wieder einen Prinzen spielen in irgendeiner Komödie.
Okay.
Aber ich will nicht, ich will mal. Ja. Und dann sagt er, was wollen Sie spielen? Habe ich gesagt, ich will einen Arschloch spielen.
Das ist so gelungen.
Dann ruft er mich 3 Tage später an und sagt, Sie spielen den Gemeinderat Wislocil. Und dann warte ich dann für die, glaube ich, für 30, 32 Folgen der Wislocil. Und haben wir das so hineingelegt, dass die Leute wirklich, ich bin Jahre noch spät, jetzt laufen noch Wiederholungen von Kaisermühlen, bloß auch in Deutschland. Wie oft es mir passiert, dass mir Leute irgendwie mich an der Wislocil auch anreden oder in Frankfurt am Flughafen an. Sie sind doch der Wislocil.
Das muss ich vorstellen, 30 Jahre später. 40
oder 30 Jahre noch. Unfassbar. Und ich werde nie Zeit, der für 2 Geschichten erzählen. Ich werde
nicht vergessen. Dafür bist du da.
Für was laden wir dich ein?
Christine Schubert, die mitgespielt hat auch, und Walter Langer.
Ja.
Und ich sitze so im Park, dort war das war unser Studio, ne, drüben über der Donau in Kaisermühlen.
Ja.
Und ich schaue den Walter so an, die Christine sah uns nicht, aber dann hat uns gehört. Und ich sage zum Walter, ich bin ein bisschen angefressen, ich kriege jetzt nur 18.000 Schilling pro Tag, wie ist denn das bei dir? Sagt der Walter, nein, bei mir sind es 22.000.
Ja.
Steht die ganz ruhig auf, geht weg, nach 10 Minuten kommt der Produzent. Dann wird Wörtschke gesagt, seid ihr deppert, der hat mir jetzt zur Sau gemacht, wir kennen sie seinen Plätzchen, da zählen sie auch nur 4.000. Großartig.
Ja.
Au.
Und das andere war wirklich einmal meine Rede, ich habe kandidiert ja für den Bürgermeistersessel, also der Wislocil kandidiert, mit einem riesen Auftritt auf der Donaubrücke, haben sie alles gesperrt und 100 Statisten gehabt und ein echtes OF-Team Zeit in Böhmen und also alle. Und ich habe dort meine Brandrede gehalten. Wien darf nicht Chicago werden. Und dann sagt der Ding, kommt zu mir dahinter und sagt, weißt du was, wir machen das jetzt so, du kannst das eh. Du machst deine Rede 5 oder 10 Minuten und geh wirklich, geh ins Soft und gib Gas. Und ich halte da wirklich meine Rede, die ich gerade erfinde. Und dann denke ich mir, also, das ist schon sensationell. Und schaust, und es waren 300-400 Leute, es war unfassbar. Ja. Und mitgegrölt und und hin. Fahnen hat es gegeben, wie so chill vor. Und dann irgendwann an der Pause sagt, du musst doch heute ausbluten. Sagt er, wieso? Nein, es sind doch mindestens 300-400 Leute. Sagt er, du, wir sind völlig entsetzt. Da sind noch 100 von uns. Das andere sind Passanten.
Nein!
Das sind
stimmt! Irgendwelche
sind Passanten gewesen.
Wollten die dich und dann wählen?
Da ist mir, dass man dann. Nein, da siehst du die Macht, wenn du etwas behauptest.
Ja.
Ist das geil? Und ich denke mir noch, das ist aber toll, die so viele Statisten. Und mir ist das überhaupt nicht aufgefallen, dass das echte Menschen sind. Das waren die Menschen, die stehen geblieben sind. Das war unfassbar.
Das heißt, dir ist ein Brandredner verloren gegangen.
Ja, ich war noch einmal, der Barilli hat mich einmal engagiert, auch super. Der Huschan Kalayari, glaube ich, dieser persische.
Ah, der Filmemacher, der hat den Elfriede Ott-Film
gemacht, glaube ich. Genau, hat einen freiheitlichen Wollen.
Ja.
Eiskalt, hübsch, gestriegelt.
Ja.
Blaue Augen. Und der Barilli war der Attentäter. Mhm. Hieß Attentäter und hat den verfolgt. Und das war so gut, ich war der Politiker und habe das also wirklich in einer, dass ich mir selber vor mir graust habe. Also einen unnahbaren, arroganten, extrem bösen, hinterhältigen, das wird sich auch bei anderen Parteien geben, dass sich nicht gleich wieder jemand aufregt. Ich kenne ein paar andere auch, es ist nicht nur bezogen auf eine Partei.
Ja, wirst du
zaubern. Ich glaube, solche Leute gibt es überall.
Hm.
Und das war auch so, dass das, und da hat meine Mutter, war es auch großartig, die hat dann zu mir gesagt, wie lange drehst du das noch? Habe ich gesagt, na, vielleicht, ich glaube nur 50 oder so. Und sagt meine Mutter, du wirst mir langsam unsympathisch.
Wirklich?
Wow.
Ja, na,
man dann hast du einen guten Job man gemacht.
Man sieht schon ein bisschen an. Nicht? Das ist, wenn du dich da so hinein, hinein. Aber wie gesagt, dieses Erlebnis. Ja,
hättest vielleicht den Kaiser von Österreich spielen sollen. Na, vielleicht wären dir dann die Herzen
das zugeflogen. Da sieht man, wie jung du bist. Ich habe ja 700 Mal den Kaiser gespielt in Elisabeth.
Ja, aber du hast den Franz Josef gespielt.
Ja, das ist was anderes.
Und nicht den Alfons den Ersten.
Alfons der, aber da war ja ein anderer da.
Ja,
na, das,
ja,
das
auch war nicht bei der Berufswahl.
Das war sie nicht ausgegangen.
Und bei der Rollenwahl.
Das war sie nicht ausgegangen.
Hast du das öfters erlebt, dass Leute nicht unterscheiden haben können von, zwischen Rolle und Tier?
Ich muss jetzt wirklich, ja, es geht ja nur weiter. Ich muss wirklich eine Geschichte erzählen. Ich liebe alle, die zwei anderen Kollegen auch, die da mitspielen.
Ja.
Ich wirklich, das ist keine Anekdote, das ist wahr. Ich war unterwegs und bin in einen Kirchen ausgestiegen vor der Stadthalle und aus meinem Auto und gehe da und sehe zwei Damen stehen, die miteinander diskutieren. Und dann nehmen die mich auf, denken, ah, na, erkannt, klar. Ja. Und dann höre ich, wie ich vorbeigehe, dass die streiten. Na, das ist er. Na, das ist er nicht. Na, das ist er, ich sag das. Ja, das ist er. Das ist der Fendrich. Ist nicht die Geschichte. Ich gehe hin in meiner Blödheit und sage, so ein bisschen, na, es tut mir wirklich sehr leid, aber Sie mir verwechseln, ich bin wirklich nicht der Fendrich, sagt die zu mir. Na, Sie sind der Eberhardinger.
Nein.
Und ich war dann so, weil man dachte, okay, mit dem Reinhard bin ich oft verwechselt worden, als wir beide noch blond waren. Hm, ja?
Wie eine Semmel. Aber
mit Klaus bin ich nie verwechselt worden. Nein, das ist manchmal bei Menschen, wenn sie dann Angst haben oder nicht wissen, was sagen sollen, und dann nachdenken, wer ist denn das? Dann bist du nie verwechselt worden, dass die Leute zwar das Gesicht erkennen, aber in dieser Schrecksekunde dann den Namen verwechseln?
Ja, Namen, das ist natürlich Namen.
Raffreider, ne?
Raffreider oder Palfreider oder.
Naja, natürlich.
Pfaffreider habe ich mal gehört.
Nee, ich weiß nicht, vielleicht beim Reinhard war es ja klar, dass man mich da verwechseln könnte, weil auch also Sänger, Schauspieler.
Ja.
Auch sehr attraktiv.
Ein ähnlicher Typ auch ein bisschen, ne?
Also muss man wir sind es heute noch, nicht? Der ist der Brummbär, sagt der Faule.
Nein. Ich habe eine schöne Geschichte. Vor 4 Tagen habe ich das erlebt, dass eine Dame zu mir gekommen ist. Na, Sie sind ja für mich, sind Sie ja. Also, und Ihr Kollege ja auch großartig. Sag ich, welcher? Na, der andere. Sag ich, ja, das weiß ich schon. Oh, aber wem darf ich denn das Kompliment weitergeben? Ja. Na, dem Meilenstein.
Auch nicht schlecht.
Nein, Meilenstein habe ich sehr, sehr schön
aber gefunden. Alles relativiert, dann eine Fahrt in der Straßenbahn.
Ja.
Ich bin früher wie...
Machst du das noch?
Ja, ich fahre gern U-Bahn, dass ich weiß, was die Leute denken.
Klar.
Da erfahrt man alles. Du kannst wirklich alles. Nicht nur gescheite Sachen, auch blöde Sachen. Es gibt auch Leute, die schimpfen, aber überwiegend erfährt man die Welt. Ja. Und ich bin früher immer, wir haben in Obersangzeit gewohnt, mit dem 58er, das ist eine Stunde gewesen vom Ring bis nach Obersangzeit raus, 58er gefahren. Und eines Tages, aber da war ich schon bekannt, sehr bekannt sogar, steige ich ein und schaue nicht genau und sitze offensichtlich im 52er. Und vis-à-vis, wo ich mich hinsetze, vor mir sitzt eine gepflegte ältere Dame und schaut mich so an. Und dann merke ich schon, wie die langsam ansetzt, etwas zu sagen. Und ich sage, und dann sagt sie, entschuldigen Sie, darf ich Sie was fragen? Sag ich, ja, gern. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich es sagen soll, aber dann würde ich helfen sagen, na, Sie werden mich vielleicht aus dem Fernsehen kennen. Nein. Sag ich, vielleicht kennen Sie mich aus dem Theater. Nein. Dann war ich ein bisschen verloren. Ne? Ja. Dann sagt sie, sind Sie nicht früher diese Strecke immer mit dem 58er gefahren? Ist das schön? Und da war, haben wir doch gesagt, egal ob Fendrich oder Haider.
Ja, ich bin es.
Es gibt Leute,
die kennen dich von den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Und das Beste war, ich steige dann aus und im Runtersteigen höre ich hinter mir 2 Meter. In der Sekunde hat es ist er dann aufgefallen.
Ja.
Solche Sachen liebe ich.
Das ist großartig.
Nett, sind sie früher nicht immer. Ist das schön? So viel zum Thema Superstar, nicht?
Großartig. Das ist wie um ein Foto gebeten werden und man stellt sich dazu, ne, und dabei, genau, wollten die nur, dass man ein Foto von ihnen macht. Weil's
ja, das, ich mache das aber als, wenn jemand besonders lästig ist, ja, nehme ich die Kamera, so weiß, wie oft das aus Spaß macht, bei, ja, Gruppen, die sagen, ma, wir müssen, wenn ich das Wort müssen höre, ja, wir müssen. Sag ich gern, nimm das, nimm den Apparat, die schauen alle zu, fassen, ja, und mach ein Foto, gib so und geh. Und dann erst nach 32 und dann, Alter, aber jetzt bist ja du nicht drauf. Ja, ist schon okay, ich hab's Foto gemacht. Also das mache ich auch. Das geht. Manchmal kann man ja auch.
Was steht in der nächsten Zeit für dich an?
In der nächsten Zeit stehen zwei Produktionen an in Burgenland, wo ich arbeiten kann, ja, und darf. Es macht mir viel Spaß. Im großen Haus ein Käfig voller Nahen, Lacan schon voll, das Musical mit Marc Seiber, das ist meinem Ehemann. So, wenn man Ausbildungen wollte, unbedingt so einen richtigen Kerl haben. Er ist ein bisschen jünger wie ich, aber jede anständige, ältere, attraktive Frau hat einen jüngeren Freund. Also habe ich auch, wenn man gedacht, mache ich. Und im kleinen Haus, im zweiten Haus auf Tabor spielen wir Wiener Blut. Ah. Und es ist das erste Mal, dass ich selbst spiele dort und wird das letzte Mal sein. Weil ich habe gesagt, einmal, wenn ich Lust habe auf eine Rolle, und das habe ich schon 2 Jahre gespielt vorher, ja, dann mache ich es und das mache ich.
Dann toi, 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 ja, toi dafür. Ja. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Vielen, vielen Dank.
Ja, Busse, Papa.
Ist es schön, dass es eine Sendung ohne Politik gibt?
Ja, Gott, ja, sei Dank, oder? Ah.
Belassen wir es dabei. Bitte vergessen Sie nicht, zur Bundespräsidentschaftswahl. Liste Haider, Liste 69.
Liste Haider ist, naja.
Busse. Also, Liste.
Das, oh, war ja Eigentor, das war Eigentor.
This episode is brought to you by Intuit QuickBooks Bill Pay. You didn't start a business to spend your Sundays chasing invoices and manual data entry. But as you grow, accounts payable starts to feel like a full-time job you never applied for. Bills pile up, approvals get lost in email, and your vendors are constantly asking, "Where's my check?" It's distracting, it's stressful, and it's keeping you from the work that actually moves the needle. Intuit QuickBooks Bill Pay is the exit ramp. QuickBooks Bill Pay automates the busy work that eats your calendar by bringing every bill, every vendor, and every payment into one organized dashboard. Stop chasing details and start seeing the big picture. Know exactly what's due, who needs to sign off, and how it impacts your cash flow before the money leaves your bank. Vendors can even manage their own details so you stay in control of how and when you pay. Grow with confidence and put your AP on autopilot in QuickBooks. Learn more at quickbooks.com/billpay. Again, that's quickbooks.com/billpay. Terms apply. Money movement services are provided by Intuit Payments, Inc., licensed as a money transmitter by the New York State Department of Financial Services.